SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. 2 Wochen Waffenruhe, darauf haben sich die USA, Israel und der Iran in der Nacht geeinigt. US-Präsident Trump hatte vorher geschrieben, dass er bereit sei, den Iran 2 Wochen lang nicht mehr zu bombardieren. Voraussetzung sei, dass die iranische Regierung die wichtige Wasserstraße von Hormuz öffnet. Aus Washington berichtet Anne Schneider.
Weniger als 2 Stunden vor Ablauf eines Ultimatums hat er angekündigt, die angedrohte Bombardierung und massiven Angriffe auf den Iran für 2 Wochen auszusetzen. Der oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hat inzwischen erklärt, dass Teheran die Waffenruhe akzeptiere. Ab Freitag sollen im pakistanischen Islamabad Gespräche mit den USA beginnen. Trump schrieb in seinem Post, dass der Iran einen arbeitsfähigen 10-Punkte-Plan vorgelegt habe. Darüber hinaus sei man bei den Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen für einen langfristigen Frieden mit dem Iran sehr weit fortgeschritten. Fast alle Streitpunkte seien geklärt. Der Zeitraum von 2 Wochen werde es ermöglichen, das Abkommen endgültig abzuschließen.
Russland und China haben eine UN-Resolution zum Irankrieg blockiert. Der Resolutionsentwurf kam von Bahrain und sollte die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormuz schützen. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Der Resolutionstext verlangt von Iran, die Angriffe auf Handels- und Frachtschiffe in der Straße von Hormuz einzustellen. Außerdem werden alle Staaten, die von Irans Blockade betroffen sind, aufgefordert, gemeinsam defensive Maßnahmen zum Schutz der Handelsschiffe zu koordinieren. 11 Staaten im Weltsicherheitsrat unterstützten die Resolution, darunter die USA und die europäischen Mitgliedstaaten. Dagegen legten Russland und China ein Veto ein. Nach der Abstimmung übten Bahrain und die USA heftige Kritik am Veto Russlands und Chinas. Eine weitere Blockade der Straße von Hormuz gefährde die Energie- und Ernährungssicherheit vieler Staaten in aller Welt. Die Nichteinigkeit im UN-Sicherheitsrat untergrabe das Völkerrecht. Außerdem werde ein gefährliches Signal gesetzt. Auch andere Wasserstraßen könnten als Hebel für politische und militärische Zwecke eingesetzt werden.
Nach dem Bekanntwerden der 2-wöchigen Waffenruhe im Irankrieg sind die Ölpreise eingebrochen. Der Preis für die Nordseesorte Brent ist um rund 16% gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März. Und auch die Börsenkurse in Asien sind deutlich gestiegen. Die Börse in Südkorea hat wegen der starken Kursbewegung sogar vorübergehend den Handel ausgesetzt. Bei uns öffnen die Börsen erst in einigen Stunden. Die Artemis-Mission bricht weiter Rekorde. Nach der weitesten Entfernung des Menschen von der Erde bisher gab es nun das erste außerirdische Ferngespräch, das die Welt über das Kontrollzentrum der NASA in Houston mitverfolgen konnte. Aus 370.000 Kilometern Entfernung berichtete die US-Astronautin Jessica Meyer von ihrer Mission. Gleichzeitig wurden erste spektakuläre Aufnahmen gezeigt, die die Besatzung der Artemis II zur Erde zurückgeschickt hat. Unter anderem ein Foto, das zeigt, wie die Erde gerade hinter dem Mond untergeht. Die Bundesregierung wird für die hohen Spritpreise kritisiert, auch von der Vorsitzenden des Sachverständigenrats Wirtschaft der Bundesregierung, Schnitzer. Die Regierung habe es verpasst, schnell genug auf erneuerbare Energien umzustellen, hat Schnitzer im ZDF gesagt. Die Pendlerpauschale zu erhöhen, könne deshalb keine Lösung sein.
Die Pendlerpauschale begünstigt vor allen Dingen die, die viel verdienen, hohe Steuern zahlen, die werden am meisten entlastet. Aber eigentlich können die sich auch am ehesten leisten, diese hohen Preise zu zahlen. Wenn überhaupt, müsste man für die besonders wenig Verdienenden eine Lösung finden. Wir sind momentan durch diese Krise ärmer geworden. Das können wir nicht einfach nur dadurch lösen, dass wir sagen, der Staat soll dafür aufkommen. Der Staat, das sind wir alle. Das sind am Ende dann die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wenn es über Schulden finanziert wird, sind es unsere Kinder.
Stattdessen hält Schnitzer es für richtig, die Einkommensteuer zu senken für Menschen mit einem geringen oder mittleren Einkommen. Wegen der hohen Spritpreise fordern mehrere CDU-Ministerpräsidenten, dass die CO2-Abgabe auf Benzin ausgesetzt wird. Der Thüringer Landeschef Vogt hat der Bild-Zeitung gesagt, dass das den Liter Kraftstoff um bis zu 16 Cent billiger machen könnte. Seine Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen haben sich der Forderung angeschlossen. Jüngere Männer sollen weiter ohne ausdrückliche Genehmigung der Bundeswehr für längere Zeit ausreisen dürfen. Das hat das Verteidigungsministerium angekündigt. Im neuen Wehrdienstgesetz steht eine Passage, die für Diskussionen gesorgt hat. So müssten sich Männer zwischen 17 und 45 Jahren längere Auslandsaufenthalte grundsätzlich von der Bundeswehr genehmigen lassen. Jetzt soll ergänzt werden, dass diese Genehmigung generell als erteilt gilt, solange der Wehrdienst freiwillig ist und es keinen sogenannten Spannungsfall gibt. Der Deutsche Lehrerverband sieht in künstlicher Intelligenz eine Gefahr für Hausaufgaben. Verbandspräsident Düll sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, davon könnten auch Facharbeiten, die außerhalb des Unterrichts entstehen, betroffen sein. In Zukunft könne nicht mehr der Inhalt abgefragt werden, sondern der Entstehungsprozess dieser Arbeiten, sprich, wie die Schüler zu dem Inhalt gekommen seien. Düll sagte, alles, was außerhalb des Klassenzimmers passiere, könne von einer KI erledigt worden sein. Das sei kaum kontrollierbar. In Rheinland-Pfalz sind die Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD nach der Landtagswahl abgeschlossen. Das haben beide Parteien am Abend mitgeteilt. Die Verhandlungsführer Schnieder von der CDU und Schweizer von der SPD wollen heute bei einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Gespräche informieren. Der FC Bayern hat sein Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gewonnen. Gegen Real Madrid stand es am Schluss 2:1 für die Bayern. André Siems berichtet.
Dieses Spiel war ein echter Knaller und hat die Fans komplett vom Hocker gerissen. Bayern von der ersten Minute weg hellwach, lief sehr viel und hatte das Spiel sofort in der Hand. Beste Chancen wie die von Upamecano, der aus 3 Metern den Ball nicht verwerten konnte, wurden allerdings kläglich vergeben. Bis zur 41. Minute, als Diaz nach einer Traumkombination zum 1:0 Pausenstand traf. Die Münchner kamen topfokussiert aus der Kabine. Harry Kane traf kurz nach Wiederanpfiff zum 2:0. Bayern gewinnt mit 2:1 und hat eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel in München.
Das Viertelfinal-Rückspiel findet in genau einer Woche dann in München statt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viel Sonne und nur selten lockere Wolken. Bis 24 Grad heute.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die Temperaturen sind mittlerweile ziemlich gestiegen und mit ihnen bei vielen auch die Motivation, neu durchzustarten. Neustart im Frühling, raus aus alten Mustern. Das ist in dieser Woche unser Thema, auf das wir aus verschiedenen Perspektiven blicken möchten. Heute schauen wir auf die mentale Komponente und zwar mit Psychologin und Autorin Eva Asselmann. Sie forscht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und mentale Gesundheit. Frau Asselmann, immer mal packt es uns und wir brauchen einen Neustart, ein Neuanfang, egal ob privat oder beruflich. Warum ist das tatsächlich so?
Häufig, weil wir uns verändert haben, neue Ziele oder Werte haben, die wir jetzt gerne verkörpern möchten. Und häufig haben wir auch diesen Wunsch, uns zu verändern, hinzuzulernen, uns zu entwickeln. Das ist etwas Urmenschliches, was gerade im Frühling wieder hochkommt und viele Menschen antreibt.
Aber ganz häufig hat der Mensch ja auch ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis. Warum also dann trotzdem dieser Neuanfang und dieser Wunsch danach, etwas ganz anderes auszuprobieren und eigentlich raus aus der Komfortzone, aus der Sicherheit zu gehen?
Das ist genau die Krux und ein Widerspruch, der sich häufig aufzeigt, wenn wir den Neuanfang angehen. Wir einerseits etwas Neues wollen, sich das auch stressig anfühlt, weil wir natürlich erst neue Routinen, Gewohnheiten aufbauen müssen. Und deswegen kommt es da häufig zu einem Gefühlsmix. Auf der einen Seite die Aufbruchstimmung, auf der anderen Seite die Angst oder das Unwohlsein.
Wenn ich gegen diese Angst und gegen dieses Unwohlsein aber trotzdem etwas Neues beginnen möchte, wie kann ich das genau machen? Also gibt es Muster zum Beispiel, die sich abspielen, wenn wir uns entscheiden, einen Neustart zu wagen?
Also ganz wichtig ist erstmal das Warum klären. Warum möchte ich überhaupt etwas Neues anfangen? Wer das klar hat für sich, der bleibt häufig viel leichter dran. Dann hilft es sehr, sich etwas Kleines, Konkretes vorzunehmen und über die Zeit Routinen aufzubauen, anstatt sich komplett zu übernehmen und dann nach 3 Tagen alles wieder hinzuschmeißen. Und es hilft, wenn wir etwas an unserer Umgebung verändern, zum Beispiel räumlich oder wenn wir uns auch Weggefährten suchen, die uns supporten, die mit uns am Ball bleiben.
Warum ist es denn gut, das haben Sie jetzt am Anfang erwähnt, eher mit einem kleinen Bereich anzufangen, als gleich die ganz große Veränderung im Leben oder den ganz großen Neuanfang zu starten?
Wir haben es ja eben schon gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn wir zu viel auf einmal wollen, erzeugt das häufig Stress. Wir haben dann sehr schnell so ein Misserfolgserleben, dass wir es eben doch nicht so umsetzen, wie wir es uns vorgenommen hatten und dann ganz schnell alles wieder hinschmeißen. Und wenn wir klein anfangen, ist die Wahrscheinlichkeit, genau das auch zu schaffen, viel größer. Wir haben am Anfang schon Erfolgserlebnisse und das beflügelt uns, befeuert uns langfristig am Ball zu bleiben.
Und trotzdem ist es ja schwierig, da am Ball zu bleiben, weil es gibt natürlich auch immer wieder Rückschläge möglicherweise oder auch ganz schlicht und ergreifend Zweifel an dieser Entscheidung, die sich breit machen. Wie kann man damit gut umgehen?
Kann man sich das vorher schon klar machen, warum möchte ich überhaupt etwas Neues anfangen? Welche Vorteile bietet mir das? Und entsprechend auch realistisch planen. Und zum anderen helfen, wenn dann Pläne, dass ich mir zum Beispiel ganz genau vornehme, wann ich wie etwas tun möchte, integrieren möchte in meinen Alltag. Wenn ich zum Beispiel jetzt anfangen möchte, Sport zu machen, regelmäßig laufen zu gehen, dass ich mir dann überlege, ich starte jeden Donnerstag 15 Minuten, ich stelle mir meine Laufschuhe schon hin und ich mache das, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Und da muss ich nicht mehr permanent scannen oder mich dazu überreden. Der Plan, der steht eigentlich schon fest. Ich muss ihn dann nur noch umsetzen.
Sind Sie ein Fan von Neustarts?
Absolut. Das ist ja der Motor der menschlichen Entwicklung. Wir brauchen immer wieder neue Herausforderungen, damit wir uns entwickeln, damit wir wachsen können. Deswegen, ja, als Persönlichkeitspsychologin, die genau dazu forscht, ist das für mich der Schlüssel und etwas ganz, ganz Essentielles.
Die Psychologin und Autorin Eva Asselmann. Morgen um diese Zeit sprechen wir darüber, wie das geht, sich oder etwas in einer digitalen Welt neu zu erfinden.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte besucht heute US-Präsident Trump in Washington. Für die NATO steht einiges auf dem Spiel, sagt Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt.
Für Rutte ist das ein schwieriger Besuch, wahrscheinlich sein schwierigstes Treffen überhaupt bisher mit Donald Trump, weil Trump zuletzt so heftig Kritik an der NATO geübt hat, weil die NATO-Partner ihn nicht unterstützen im Krieg gegen den Iran. Kein einziges NATO-Land will sich ja da reinziehen lassen. Alle haben es abgelehnt, in der Straße von Hormuz die Öltransporte zu sichern, jedenfalls solange der Krieg nicht beendet ist. Und jetzt fürchtet NATO-Generalsekretär Rutte, dass Trump sich rächen könnte für diese Absagen beim Thema Ukraine-Hilfe, dass er da zum Beispiel weniger Waffen liefert, die die Ukraine dringend braucht, zur Luftabwehr zum Beispiel. Bezahlt werden diese amerikanischen Waffen ohnehin schon von den Europäern allein, aber nur die Amerikaner können sie zur Verfügung stellen. Das ist ein empfindlicher Punkt für die Europäer und das wird ein ganz schwieriges Thema heute für Rutte in Washington, weil Trump da Druck auf die NATO ausüben kann.
Auf der Mosel in Koblenz wird heute eine Weltkriegsbombe entschärft. Sie wiegt eine halbe Tonne. Das Manöver soll um 8.30 Uhr beginnen. Andreas Griesam berichtet.
Die 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten am vergangenen Gründonnerstag gefunden und auf ein Baggerschiff verladen worden. Dieses liegt jetzt in der Koblenzer Moselschleuse und wird bewacht. Laut Kampfmittelräumdienst darf die Bombe vom Schiff nicht umgelagert werden, weil sie einen intakten und einen abgebrochenen Zünder hat. Sie soll auf dem Schiff entschärft werden. Dafür müssen bis 8:30 rund 1.100 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen ist auch eine Kindertagesstätte im Stadtteil Lai und ein Campingplatz in Gülz. Züge und Autos dürfen weiterfahren. Für Menschen, die sonst nirgendwo unterkommen, steht die Legia-Halle zur Verfügung.
Im Oktober hat in Mannheim ein Unbekannter auf einen Kioskbesitzer geschossen und ihn schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst. Ab heute muss er sich vor dem Landgericht verantworten. SWR-Reporterin Martina Senghas.
Dem 27-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Er soll Anfang Oktober auf einen Kioskbesitzer geschossen haben, dessen Kiosk in den Mannheimer Quadraten am Tag der Tat zum ersten Mal geöffnet hatte. Bei der Tat handelt es sich laut Anklage offenbar um einen Auftrag. Wer genau als Auftraggeber dahinter steckt, sei bislang noch unklar. Nach den Schüssen sei der Angeklagte geflüchtet. Er konnte laut Staatsanwaltschaft rund 2 Wochen später festgenommen werden. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Das Opfer wurde im Brustbereich lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Er tritt im Prozess als Nebenkläger auf. Ein Urteil wird Mitte Mai erwartet.
Die Europäische Union verschenkt wieder Bahntickets an junge Menschen. 18-Jährige können sich ab heute bewerben. Wie die Aktion funktioniert, erklärt Brüssel-Korrespondent Thomas Speckhofen.
Heute Mittag um 12 Uhr wird das Portal freigeschaltet, wo man sich für die Bahntickets bewerben kann. Discover EU heißt das, leicht zu finden im Internet. 41.000 Bahntickets stehen dort zur Verfügung. Knapp 7.000 davon sind für Bewerberinnen und Bewerber aus Deutschland reserviert. Bewerben kann man sich nur als 18-Jährige oder 18-Jähriger und zwar dann, wenn man nach Juli vergangenen Jahres oder eben bis zum Ende Juni diesen Jahres dieses Alter erreicht hat oder eben noch erreichen wird. Man muss auch EU-Bürger sein oder hier seinen Wohnsitz haben. Und dann braucht man auch ein bisschen Glück, denn nach einem Online-Quiz, das man durchlaufen muss, werden die Tickets am Ende verlost. Sie gelten dann 14 Monate lang ab dem 1. Juli des Jahres und man kann dann pro Monat 7 Tage in ganz Europa verreisen, in allen 27 EU-Ländern und noch ein paar anderen, zum Beispiel auch Norwegen und der Türkei.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags tourt gerade durch Japan. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann fragt sich, wer hier gerade von wem lernt oder lernen sollte.
Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht. Just in dem Moment, in dem die deutschen Haushälter durch Japan touren, verabschiedet dort das Oberhaus einen neuen Rekordhaushalt mit einem Volumen von umgerechnet 600 Milliarden Euro. Ob die deutschen Haushälter, die vor kurzem Ähnliches erlebt haben, ihren japanischen Kollegen jetzt auf die Schultern klopfen? So Brothers in Arms, also Brothers in Money mäßig? Nun ja, hoffen wir, dass es beim Schulterklopfen bleibt und sich die Delegation nicht die japanische Finanzpolitik abguckt. Japan ist nämlich Vorreiter in Sachen Schuldenmachen. Kaum ein anderes Land ist so hoch verschuldet. Die Staatsverschuldung liegt bei weit über 200% des Bruttoinlandsprodukts. Ich finde, die deutsche Delegation sollte sich lieber ganz andere Zahlen abgucken. Die Zahl 20 zum Beispiel. So viel Quadratmeter hat im Schnitt ein Mensch in Tokio als Wohnfläche. Halb so viel wie in Berlin. Effizienten Wohnungsbau auf kleinstem Raum, das können sie gut, die Japaner. Und dann noch die schöne Zahl 320. 320 Kilometer pro Stunde fahren japanische Züge im Regelbetrieb. Und das extrem sicher und vor allem pünktlich. Ich spare mir an dieser Stelle Bahnwitze. Es gibt also durchaus Zahlen, die die Haushälter des Bundestags mit nach Deutschland bringen dürfen. Und beim Bundeshaushalt dürfen sie das umsetzen, was die Japaner ansonsten beim Wohnen zeigen, dass weniger oft mehr oder zumindest genug ist.
Gedanken von Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann waren das.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.